Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herr Schwarz, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie mit uns sprechen heute.
Ja, Herr Kantak, herzlich willkommen im Generalkonsulat. Ich freue mich auch, die Gelegenheit zu haben, hier mit Ihnen zu sprechen.
Gleichfalls, gleichfalls. Ich will direkt reinspringen. Wenn man sich aktuell so die Lage, die politische Lage in Deutschland anschaut, Lebenserhaltungskosten, ist ein enormer Druck auch innerhalb der Gesellschaft, der dazu spüren, es ist hier in Australien dasselbe. Die Energiewende scheint so ein bisschen ins Stocken geraten zu sein. Auch Integration vieler Flüchtlinge, die vermeintlich auch wirklich Spuren hinterlassen hat, in beispielsweise Gesundheits- oder Bildungssystem. Wie schätzen Sie derzeit die politische Lage in Deutschland ein? Wie steht es um Deutschland?
Ach, das ist eine Frage, der kann man ganz, ganz viel zu sagen. Ich glaube, in a nutshell muss man erstmal festhalten, dass tatsächlich die Stimmung im Augenblick in Deutschland nicht so ist, wie wir sie uns sicherlich wünschen würden. Das ist allerdings ein Phänomen, was ich in vielen Ländern beobachte. Auch hier in Australien sehen wir ja, dass man Probleme hat, die einhergehen mit der Entwicklung weltweit, mit Konflikten. Die Inflation zieht überall an, die Lebenshaltungskosten nehmen überall zu, die Wohnungsverknappung haben wir hier in Australien, haben wir in Deutschland auch. Zuwanderung ist ein Thema, Zuwanderung in zweierlei Hinsicht. Einerseits die wir brauchen, Fachkräfte, die wir wollen, andererseits Zuwanderung, die uns schwerfällt, so unmittelbar zu verdauen. Jetzt, wir hatten ja eine große Flüchtlingswelle 2014, 15. Jetzt hatten wir nochmal eine sehr große Welle aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen ist. Das hat zur Folge gehabt, dass zum Beispiel im Kontext Wohnraum wir nochmal eine zusätzliche Verknappung haben zu dem, was wir ohnehin schon hatten. Die allgemeine wirtschaftliche Lage führt dazu, um im Beispiel Wohnen zu bleiben, dass es nicht gelingt, so viel Wohnraum zu schaffen, wie wir uns vorgenommen haben. 400.000 Wohnungen im Jahr sollten das sein. Das wird bei weitem nicht erreicht. Dann, wenn man sieht, die Zinsen nehmen überall zu, bedingt durch die Inflation, das führt zu einer Verteuerung von Krediten. Das wiederum führt dazu, dass es nicht so viele Wohnungsbauprojekte mehr von privater Hand gibt. Also viele, viele Probleme, die sich da entlang dieser wirtschaftlichen Situation auftürmen. Aber ich will es auch gar nicht schönreden. Es ist schwierig. Gleichzeitig gibt es immer wieder Hoffnung. Wenn wir hier vor 2 Jahren grob gesessen hätten, damals ging es um den Einmarsch in der Ukraine der Russen. Da stellte sich die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin mit der Energieversorgung in Deutschland? Und damals haben wir gesagt, wir gehen raus aus der Energie aus Russland und versuchen das mit alternativen Energien zu bewerkstelligen und hatten alle Sorge, dass wir im Winter frieren werden. Das ist nicht passiert, sondern wir haben die Umstellung hinbekommen. Das sind so Momentaufnahmen sicherlich, aber die zeigen, dass man auch Lösungen finden kann und weiterkommen kann.
Ja, und wenn natürlich die in der Gesellschaft so ein Druck zu spüren ist, so ein steigender Grunddruck, allein jetzt, was Sie auch angesprochen haben, Lebenserhaltungskosten, Inflation, Wohnungsknappheit und so weiter und so fort, dann bietet das natürlich auch leider einen sehr guten Nährboden für radikaleres Gedankengut. Beispiel das Erstarken der AfD. Generell ist gerade ziemlich Druck auf dem Kessel. Das haben auch die sogenannten Bauernproteste gezeigt. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in ganz Europa. Aber gerade das Erstarken der AfD gibt vielen Beobachtern ja Grund zur Sorge. Wie schätzen Sie das aktuell ein?
Ja, also ich persönlich bin auch frustriert darüber, wie erfolgreich die AfD im Augenblick ist. Die AfD ist aus meiner Sicht eine Partei, die vor allen Dingen diejenigen Wähler abholt, die sich bei den anderen Parteien im Augenblick nicht wiederfinden. Übrigens ein Phänomen, was ich auch bei der Parteigründung jetzt von Sarah Wagenknecht finde, was man dort beobachten kann, dass man mit einigen wenigen Themen Wähler abholen kann und die dann für das eigene Programm in Anführungsstrichen gewinnen kann. Das verlangt den klassischen Parteien ab, besser zu erklären, wofür sie stehen und deutlicher zu machen, was ihnen wichtig ist. Sie hatten das Stichwort Bauernproteste genannt. Ich glaube, das sind so Themen, da muss man eigentlich genauer reingucken, um das ein Stück weit zu verstehen. Also Auslöser der Bauernproteste war ja, dass die Regierung gesagt hat, sie wird den Agrardiesel die Subventionen auf Agrardiesel kürzen und die Kfz-Steuer für die Fahrzeuge in der Bauern aufheben. Dann führte es zu Protesten. Auf die Abschaffung der Kfz-Steuer hat man daraufhin ganz verzichtet und den Abbau des Agrardiesels hat man auf 3 Jahre sozusagen verzögert. Man ist also den Bauern schon sehr weit entgegengekommen und trotzdem führte es weiter zu Protesten. Bei, das muss man auch ehrlicherweise sagen, erheblichen Subventionen, die noch bleiben für Bauern. Also die Politik ist ja gezwungen, an gewissen Stellen zu sagen, wir müssen an der und der Stelle Subventionen streichen. Der Zwang ist da, weil wir sparen müssen. Alle haben mitbekommen, dass die Finanzmittel knapper werden. Und da müssen alle ihr Opfer bringen. Und die Opfer sind natürlich zum Teil sehr, sehr hart. Und mir tut das auch persönlich für die Bauern leid. Aber ich finde, einen Beitrag muss man auch hier erwarten können. Zumal es, wenn man sich die Zahlen anguckt, gar nicht um so viel ging. Es ging im Prinzip um eine knappe Milliarde Einsparung zulasten der Bauern und 40 Milliarden Euro Subventionen aus der EU bleiben noch weiter erhalten. Also im Verhältnis eine doch vergleichsweise geringe Summe.
Ja, und da war auch die Rede davon, dass natürlich auch diese Bewegung wie viele andere von radikaleren Kräften da unterwandert wurde. Man denke nur an Habeck, der dann irgendwie auf einmal nicht mehr nach dem Urlaub von der Autofähre runter konnte. Und die Menschen, die dort auf ihn gewartet haben, die sahen jetzt auch nicht auf den ersten Blick nach Bauern aus, sondern da war die Vermutung ja auch, dass natürlich aus dem rechten Spektrum da Leute diese Bewegung unterwandert haben. Das ist ja etwas, was aktuell auch viel diskutiert wird. Man denke nur an das sogenannte Geheimtreffen der AfD zusammen mit Unternehmern in einem Hotel, was ja durch die Arbeit investigativer Journalisten aufgedeckt wurde. Es ist ja einfach auch zu erkennen, dass jetzt die Zeiten von der NPD-Partei vorbei sind und sich einfach auch mittlerweile auch radikalere Kräfte einfach und Politiker auch wirklich sehr, sehr gut bürgerlich geben, aber deswegen ja nicht weniger gefährlich sind, oder?
Ja, ich befürchte, das stimmt. Ich finde diese Entwicklung ganz schrecklich, dass man in Deutschland als normale Partei nicht mehr zusammenkommen kann, ohne dass Leute sehr militant dagegen demonstrieren. Also die Tatsache, dass das Aschermittwochstreffen der Grünen in Biberach abgesagt werden musste, weil die staatlichen Stellen nicht in der Lage waren, diese Parteiveranstaltung zu schützen, ist für mich ein Weckruf, muss ich sagen. Ich finde, jede politische Partei, das gilt im Übrigen an dieser Stelle auch für die AfD, muss die Möglichkeit haben, sich friedlich treffen zu können. Und das, was Sie von Herrn Habeck erwähnen, der von der Fähre nicht runterkommt, dass einige Radikalos sich unter normale Proteste mischen, ja. Und es ist ja total legitim, dass Bauern protestieren und sagen, hier, wir sind gegen den Abbau von Subventionen. Das ist politisch total okay, solange sie das friedlich tun. Aber dieses Unterwandern ist sehr, sehr schade. Und letztlich muss ich aber auch sagen, liegt es in der Verantwortung auch der einzelnen Gruppierungen, dagegen anzugehen und zu versuchen, das zu vermeiden. Ich habe da keinen Königsweg für und keine Lösung jetzt parat, aber es steht uns gut an oder steht den einzelnen Gruppierungen gut an, deutlich zu machen, auch intern deutlich zu machen, wofür man steht und wo die Grenze ist, die nicht überschritten werden darf.
Sie haben schon erwähnt, Sarah Wagenknecht gründet eine eigene Partei. Die Parteienlandschaft, die ändert sich stetig. Es tauchen immer mehr Parteien auf. Von Volksparteien, von zwei Volksparteien kann eigentlich fast gar nicht mehr die Rede sein mittlerweile. Wenn man sich beispielsweise die Ergebnisse der SPD bei einigen der letzten Wahlen noch anschaut. Mit Blick darauf, wie schauen Sie auf die anstehenden Landtagswahlen im September? Sachsen, Thüringen, Brandenburg wählen. Die AfD hat bei Wahlen im Osten sehr stark abgeschnitten. Wie schauen Sie auf die kommenden 3 Landtagswahlen?
Ja, das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Als ich anfing, politisch zu denken, hatten wir eigentlich die zwei großen Volksparteien, SPD und CDU. Und dann war immer noch die FDP da, bei der immer nicht ganz klar war, schafft die es in den Bundestag oder nicht. Die war das Zünglein an der Waage und eigentlich hatten wir ein 2-2,5 Parteienregime. Jetzt in der Tat, wir haben ja vielleicht einen kleinen Einschub, wir haben ja im Mai auch noch die Europawahl. Voraussichtlich werden 7 Parteien aus Deutschland in das Europäische Parlament einziehen. Das ist eine Menge im Vergleich zu den 3 von damals. Übrigens auch noch als kleinen Einschub, es besteht auch die Möglichkeit für Deutsche hier in Australien an der Europawahl teilzunehmen. Werfen Sie mal einen Blick auf unsere Webseite, da gibt es noch ein paar Details dazu, was Sie machen sollten, dann in den nächsten Tagen, um sich da auch noch für anzumelden. Aber Sprung zurück zu den Landtagswahlen. In der Tat, wir haben in drei Bundesländern Landtagswahlen, die alle unterschiedlich regiert werden. Einmal von der SPD in Brandenburg, einmal von den Linken in Thüringen und von der CDU in Sachsen. In allen drei Landtagen besteht das große Risiko, dass die AfD tatsächlich stärkste Fraktion wird. Ob es dann zu einer Regierung kommt, ob der AfD das gelingt, das werden wir sehen. Persönlich hoffe ich, dass das nicht gelingt. Gleichzeitig in Thüringen gibt es ein Szenario, ja, weil nämlich im dritten Wahlgang derjenige zum Ministerpräsidenten gewählt wird, der die relative Mehrheit hat. Also wenn es nicht gelingt, den etablierten Parteien vorher sich zu einigen und eine Regierung zusammenzuschaffen, dann besteht tatsächlich das Risiko, dass ein Bernd Höcke Ministerpräsident von Thüringen wird.
Sie sind seit einem halben Jahr jetzt hier in Australien und waren davor natürlich auch schon weltweit in Ihrer Tätigkeit unterwegs in verschiedensten Ländern. Wenn man jetzt so sich Deutschland anschaut, auch gerade mit Blick auf die deutsche Rolle in Europa unter Merkel, die Merkel-Jahre, da wurde Merkel in Deutschland auch als Land quasi wirklich als noch nicht mal zwingend an der Wahl, sondern als bestimmende Kraft Europas, als Stimme Europas gesehen. Wie schätzen Sie aktuell Deutschlands Rolle ein mit Blick auf die internationalen Beziehungen?
Also Deutschland ist ja schon immer, hat sich schon immer als großer Akteur innerhalb Europa und der Weltgemeinschaft gesehen. Wir stehen für das, was man allgemeinhin als die gemeinsamen Werte der Weltgemeinschaft sieht, Menschenrechtsschutz, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, daran halten wir natürlich weiterhin fest. Gleichzeitig sehen wir, dass in einer Welt, die einfach von den Einwohnerzahlen, von der Wirtschaftsleistung insgesamt doch deutlich wächst, dass sich die Pole verschieben. Früher gab es ein paar Pole, mittlerweile gibt es viele Länder, die sehr viel stärker auf die Fläche kommen. China hatten alle präsent, Indien hat jetzt China überholt, was die Einwohnerzahl angeht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sich anguckt, hier in der Region Länder wie Indonesien, die wirtschaftlich, aber auch politisch zunehmend bedeutend sind und sehr, sehr stark auch unterwegs sind, dann müssen wir uns als Deutschland doch auch so ein bisschen umgucken und überlegen, wer sind eigentlich die Partner für uns in der Zukunft. Und das tun wir. Wir passen uns den neuen Gegebenheiten an. Eine Ironie des Konflikts der Ukraine ist, würde ich sagen, dass wir gezwungen sind, uns stärker an unsere klassischen Partner auszurichten. Einer davon ist Australien. Ich glaube, die Beziehungen, die deutsch-australischen Beziehungen sind so gut wie seit langem nicht mehr und auch sehr eng. Und da haben wir ein großes Interesse daran festzuhalten und das weiter auszubauen.
Da sprechen Sie einen guten Punkt an, zu der Diversifizierung von Partnerschaften, gerade jetzt mit Blick auf China und Deutschlands Verhältnis zu China hier in der Region. In Australien ist man ja viel, viel dichter dran. Sie haben schon Indonesien angesprochen. Diese Wertepartnerschaften, von denen dort oft gesprochen wird und eine Diversifizierung dieser Partnerschaften, man schaut sich einfach nach neuen Partnern um, wie jetzt zum Beispiel Australien. Wie schätzen Sie das ein, jetzt gerade die Partnerschaft mit Australien? Diese Hydrogen Alliance war ein Riesenthema. Man hat jetzt lange nichts mehr davon gehört. Wie ist der Stand aktuell? Wo gibt es noch wirklich Kooperationen, wirklich große Kooperationen, an denen gerade gearbeitet wird?
Ja, also Deutschland, aber auch die Welt versucht ja, den Energiemix umzustellen. Das heißt, wir gehen raus aus fossilen Energien, versuchen mit Erneuerbaren weiterzumachen und auch Wasserstoff spielt da eine große Rolle. In der Tat ist Australien eines der Länder, das Wasserstoff für uns zur Verfügung stellen kann. Es gab gerade vor etwa 2 Wochen die Verkündung eines Projekts in Townsville im Norden von Queensland, bei dem Siemens beteiligt ist, wo es um die Produktion von Wasserstoff geht, auf einem relativ niedrigen Niveau noch, was die tatsächliche Produktion angeht. Aber das sind so diese kleinen Keimzellen, aus denen dann mehr werden kann. Vor einem etwa 3 Monaten wurde der Hafen in Rotterdam, das Wasserstoffterminal, eingeweiht, über das der Wasserstoff nach Europa kommen soll. Ich glaube, wir sind noch relativ am Anfang von der Entwicklung. Die Frage wird sein, werden wir den Wasserstoff aus Australien bekommen oder nicht? Ich habe das Gefühl, Australien ist für uns ein verlässlicher Partner. Wir nehmen den Wasserstoff sehr gerne, wenn er hierhin kommt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das muss man ehrlicherweise für Australien sagen, dass es auch eine ganze Reihe von Abnehmern hier in der Region gibt. Korea, Japan, die das Produkt hier abnehmen. Vielleicht bezieht es Deutschland dann eher aus Ländern in der Umgebung, weil die Transportkosten und die Transportwege kürzer sind. Überhaupt das Thema Transport, weil wir gerade über Globalisierung sprachen, muss man vielleicht noch einen kleinen Gedanken dran verschwenden. Wir sehen ja gerade, wie anfällig die ganzen Lieferketten wieder sind. Die Angriffe der Houthis im Roten Meer, die dazu führen, dass die Schiffe umgeleitet werden südlich über Afrika, gleichzeitig im Panama-Kanal sind die Wasserstände so niedrig, dass da auch wenig durchkommen kann. Das zeigt, wie wichtig das De-Risking, Sie hatten das ja bei China angesprochen, das De-Risking ist, also nicht zu sehr auf das Motto setzen, alle Eier in einen Korb zu legen, sondern tatsächlich auf unterschiedliche Anbieter zu setzen. Im Energiebereich, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist uns das infolge des Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine ganz gut gelungen. Aber wir können auch da natürlich immer noch besser werden.
Da sprechen Sie schon einen letzten wichtigen Themenbereich an, zu dem ich Sie befragen möchte, und zwar den Konflikt in der Ukraine nach der russischen Invasion. Waffenproduktionsziele werden weit verfehlt. Die EU kann wohl nur 500.000 Schuss liefern, nachdem sie angekündigt hatte, 1 Million Schuss liefern zu wollen. In Russland wird die Produktion von Munition massiv ausgebaut. Also da stellt sich die Frage, wie realistisch ist damit am Ende wirklich ein Gewinn der Ukraine? Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Und die große Frage ist einfach, brauchen wir eventuell einfach einen diplomatischen Plan B im Ukraine-Konflikt?
Also ich glaube, dass es keinen Plan B gibt. Wir müssen gucken, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, dass Putin den Krieg nicht gewinnt. Und die Unterstützung der Ukraine ist eine Investition in die Sicherheit der Ukraine, in die Sicherheit Europas und in die Sicherheit der Welt. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen und zu erkennen. Wir waren ja gestern gerade in Paris, gab es nochmal eine Unterstützungskonferenz für die Ukraine. Da muss mehr passieren. Wir haben das in Deutschland, würde ich schon sagen, verstanden. Und gleichzeitig, Sie sprechen es an, kriegen wir es irgendwie nicht auf die Straße im Augenblick. Es gibt einfach im Augenblick nicht genug Munition, um diese 1 Million Schuss, die Sie erwähnen, zum Beispiel zu liefern. Da hat sich die EU verpflichtet. Die EU selber hat keine Militärs und keine Ressourcen. Das heißt, sie setzen auf die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten haben diese Kapazitäten nicht. Das ist wahrscheinlich auch verfolgt. Die Dänen haben ihre gesamte Artilleriemunition jetzt den Ukrainern zur Verfügung gestellt. Die ist nur leider in der Menge auch nicht so viel. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen ausbauen. Das passiert auch. Rheinmetall und Diehl, zwei deutsche Unternehmen, haben jetzt zugesichert, ihre Artilleriemunition deutlich auszubauen, haben das auch schon getan. Dennoch geht das leider alles nicht so schnell. Man wird aber dann künftig in Deutschland etwa 1,15 Millionen Schuss im Jahr produzieren können. Die Ukraine braucht aber 5 Millionen. Das heißt, auch das reicht nicht. Ja? Hier haben wir so eine Situation, bei der keiner so richtig weiß, wie er sie auflösen soll. Wenn man nicht weiß, was man macht, dann muss man sich irgendwie überlegen, wie man da hinkommt. Ich hoffe, dass das bald passiert und dass dann zu Investitionsentscheidungen kommt. In der Ukraine selbst soll auch produziert werden. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir möglichst bald dazu in einem Frieden kommen. Und ich hoffe, dass die Ukraine erfolgreich aus diesem Konflikt hervorgeht.
Herr Schwarz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.